Werte Hörer, herzlich willkommen zum ersten Wochenrückblick des Monats November hier im Kontrafunk. Diese Woche haben wir mit unseren Gästen über die Themen Abtreibung, Migration, Wirtschaft, Trauer und vieles andere gesprochen. Außerdem haben wir ein weiteres Jubiläum gefeiert, nämlich unseren 500. Sendetag, den wir dank Ihrer Unterstützung begehen konnten. Hier nun kommt in einer knappen Stunde, wie immer, das Best-of unserer Aktuellbeiträge. Mein Name ist Robert Meyer und ich wünsche Ihnen eine informative Sendung. Das Thema Abtreibung ist und bleibt eines der kontroversesten überhaupt. Die Debatte wird von medizinischer und religiöser Seite betrachtet. In Augsburg hat sich 2019 eine Initiative gegründet, die sich Sundays for Life nennt. Jeden Sonntag demonstriert sie für den Schutz ungeborenen Lebens. Wir sprachen mit dem Begründer der Bewegung, Andreas Düren. Er wurde in Köln von gewalttätigen Gegendemonstranten angegriffen und verletzt. Wie geht es ihm jetzt?
Mittlerweile geht es mir wieder gut. Ich habe eine Rückenprellung davon getragen quasi. Aber ansonsten ging alles noch recht glimpflich aus. Die Polizei ging dann schon dazwischen relativ schnell. Aber das Problem war vor allen Dingen, dass die Gegendemonstration räumlich nicht getrennt wurde von der Lebensschutzkundgebung. Also schon seit vielen Jahren gibt es in Berlin jedes Jahr einen Marsch fürs Leben, organisiert vom Bundesverband Lebensrecht, wo wir Mitglied sind. Und dieses Jahr gab es zum ersten Mal auch in Köln zeitgleich einen Marsch. In Köln hatte man wohl von Seiten der Polizei nicht die Erfahrungen wie in Berlin, wo immer großräumig abgesperrt wird und geschaut, dass die zwei Gruppen nicht aufeinandertreffen. Und ganz anders in Köln, also da waren wir auf dem gleichen Platz, Demonstrationen gegen Demonstrationen. Und das eskalierte dann immer mehr und irgendwann wurde man die eine Seite des Platzes mit der Bühne von uns gestürmt und wurde auch sehr viel zerstört, genau. Also Sie hatten schon gesagt, dass wir in Augsburg jeden Sonntag in der Fußgängerzone sind. Unser Anliegen als Verein ist es vor allen Dingen, einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Also was man wirklich braucht, ist einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Und deswegen versuchen wir in der Augsburger Innenstadt jeden Sonntag eine Stunde, zwei Stunden mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mit den Leuten darüber zu reden, was ist Abtreibung überhaupt? Und ein bisschen wegzugehen von diesem abstrakten, philosophischen Konzept oder irgendwelchen blumigen Begriffen wie Frauenrechten, sondern zu der schon brutalen Realität. Dabei gibt es verwachsene Reaktionen. Es gibt immer wieder natürlich Beleidigungen, Stinkefinger, seltene körperliche Angriffe, also eher dann das zwischendurch mal ein Flyer aus der Hand geschlagen werden oder man geschubst wird, aber normalerweise nichts Schlimmeres. Aber es gibt genauso auch viel positiven Zuspruch. Also Leute, die einfach nur sich aus der Straßenbahn, wenn vorbeifahren, den Daumen hochheben oder uns ansprechen und sagen, das ist super. Oder andere sagen, sehen euch schon länger und ich wollte jetzt auch mal Hallo sagen und mich bedanken. Also es gibt alles Mögliche. Aber bei diesen Konfrontationen, also wenn es organisierte auch Gegendemonstrationen gibt, die werden gefühlt schon radikaler und auch gewaltbereiter, also hasserfüllter. Da wird dann schon sehr, sehr viel Hass gegenüber geworfen. Also das ist nicht so diese Wahlfreiheit unbedingt, die propagiert wird, wo es ja eigentlich auch legitim sein sollte, dass jemand eine andere Meinung äußert, sondern im Gegenteil, unsere Meinung soll möglichst unterdrückt und eliminiert werden. Und genau, ganz grundsätzlich sagen wir halt, Abtreibung ist nichts Gutes, es ist ein Übel. Die sagen jetzt, dass das nicht erlaubt sein soll. Das sagen wir, ist halt eher sekundär, ob es jetzt erlaubt ist. Es gibt ja das Sprichwort legal, illegal, scheißegal. Es bringt überhaupt nichts, wenn es ein restriktives Abtreibungsverbot gäbe, wenn die Leute sagen, eigentlich ist uns das egal, was da passiert und das muss jeder für sich entscheiden. Und andersrum ist auch eine komplette Legalisierung jetzt egal, wenn die Leute sagen, das geht nicht, und Abtreibung ist nicht gut und es mehr Unterstützung gibt. Genauso wie mit der Prohibition in den USA als Beispiel, einfach zu sagen, Alkohol darf nicht mehr verkauft werden, das hat auch nicht funktioniert, weil es dafür keine Unterstützung in der Gesellschaft gab. Und ähnlich ist das mit Abtreibung. Man muss schauen, also ganz eliminieren kann man es nicht, aber man kann auf jeden Fall Übel minimieren, Leid reduzieren, den Zusammenhalt stärken in den Familien. Das sind halt auch psychische Ausnahmesituationen in vielen Fällen, in denen sich dann Frauen wiederfinden, wo Druck ausgeübt wird von Leuten, also Familienmitgliedern, dem Partner, den eigenen Eltern, dem Arbeitgeber. Wir müssen halt viel breiter die Leute erreichen, als nur zu sagen, ja, das ist jetzt verboten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt eine Großzahl der Frauen es sich leicht machen würde, abzutreiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Frauen gibt, die das eigentlich nicht möchten, aber einfach sagen, der Druck ist zu groß, ich kann das nicht. Ich werde aus meinem sozialen Zirkel ja dazu gedrängt. Ich kann in diesem Zirkel so nicht weiterleben, wenn ich schwanger bleibe. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Frauen das einfach sagen, weil sie sagen, also ich möchte meine Karriere weiter aufbauen und da passt jetzt ein Kind nicht. Wir kommen ja ins Gespräch mit vielen Leuten. Es gibt Gründe wie Gesundheitsprobleme, es gibt Probleme wie die Wohnung ist zu klein, es gibt alle möglichen Sachen. Es gibt auch Fälle, wo der Mann von der Schwangerschaft gar nicht dabei ist und die Frau abtreibt und der dann am Boden zerstört ist. Es ist nicht, als gäbe es da irgendwie diesen einen Fall mit der einen Lösung.
Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich mehrere Bewegungen gegründet, die ihren Unmut über die Politik klar zum Ausdruck brachten. Am 4. Juli wurde die Partei Die Basis in Hessen ins Leben gerufen. Der Finanzexperte Markus Krall will eine neue Partei der Mitte gründen und auch die ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht gründete eine Partei, die aus dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht hervorgegangen ist. Wagenknecht will damit den etablierten Parteien etwas entgegensetzen. Welche Inhalte die neue Partei dabei umsetzen will, das fragten wir den deutschen Bundestagsabgeordneten Klaus Ernst, der gemeinsam mit Wagenknecht aus der Linkspartei ausgetreten ist.
Naja, ich sag mal so, es tut natürlich schon weh, wenn man die Partei, wenn er mitgegründet hat, verlässt. Aber es ist schlichtweg so, dass es nicht mehr anders ging. Es ist einfach eine Entwicklung gewesen, die Inhalte der Partei so verändert hat, dass ich mit dem, wo die Partei jetzt hin will und für was sie steht, nicht mehr so richtig was zu tun haben will. Vor allen Dingen, weil sie die eigentlichen Punkte, warum wir sie mal gegründet haben, massiv verlassen hat, beziehungsweise vernachlässigt hat. Und leicht fällt es nicht, aber die Zukunft muss man gestalten und mit der alten Partei geht es einfach nicht mehr. Ja, am dringendsten müsste die Energieversorgung angegangen werden. Das ist existenziell. Und zwar warum? Wir haben, das sind Zahlen jetzt von Herrn Habeck, die er im Ausschuss für Klimaschutz und Energie vorgelegt hat, einen Rückgang der industriellen Produktion für die Branchen, die besonders energieintensiv sind, um 20%. Heute wurde veröffentlicht, wir haben negatives Wachstum auch im dritten Quartal. Das ist alles verursacht durch die hohen Energiepreise. Die hohen Energiepreise sind den eigenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland geschuldet. Die waren insofern falsch, weil sie nicht Russland treffen, sondern uns selber treffen und weil sie neue Abhängigkeiten geschaffen haben, jetzt von den Vereinigten Staaten. Und das alles trägt dazu bei, dass bei uns die Exporte natürlich nicht mehr so funktionieren wie bisher, weil durch die hohen Energiepreise die Preise nicht mehr funktionieren. Also wir bräuchten eine andere Energiepolitik, die Bundesrepublik wieder mit vernünftiger Energie zu vernünftigen Preisen versorgt. Also wir brauchen natürlich den Ausbau erneuerbaren Energien. Da ist ja niemand dagegen. Auch bei der Klimapolitik ist es so, dass man eben Vorschläge machen muss oder eine Politik betreiben muss, die auch funktioniert. Und wenn man zum Beispiel vorschlägt, was ja passiert ist, dass die Leute ihre Gasheizungen, ich sage es jetzt mal ganz verkürzt, so schnell wie möglich auswechseln sollen und neue Methoden nutzen sollen, zum Beispiel die Wärmepumpe, wo man weiß, dass das erstens einen irren Aufwand verursacht, den sich viele gar nicht leisten können, dass es eine ganze Menge technischer Probleme dabei gibt, weil zum Beispiel gar nicht so viele Handwerker da sind, die einbauen können und so weiter. Aber gleichzeitig die Bürger dann sozusagen zu zwingen, so einen Weg zu gehen, dann ist es natürlich der falsche Weg. Umwelt- und Klimapolitik ist notwendig, aber bitte mit Vernunft und so, dass sie die Leute mitnimmt. Und das ist der zweite Punkt, den ich am Habeck kritisiere. Das ist sehr ideologiegeprägt. Wir hatten ja auch meinen Staatssekretär, der wurde dann sozusagen entlassen beziehungsweise trat zurück. Der wollte die vorhandenen Gasinfrastruktur, also dann die Gasleitungen aus der Erde rausbuddeln, dass man ja nicht mehr Gas verbrauchen kann. Hat nicht berücksichtigt, dass man sie vielleicht auch für Wasserstoff nutzen könnte. Also da ging sehr viel daneben. Das hat die Bürger verunsichert. Das hat sie vor allen Dingen auch, ich sage mal, sehr wütend gemacht über das, was passiert. Und auch an diesem Punkt wollten wir eine andere Politik machen. Das heißt nicht gegen Klimaschutz, aber Klimaschutz mit Vernunft.
Einige Kritiker behaupten, das Programm der neuen Partei laufe auf eine neue Planwirtschaft hinaus. Wo soll bzw. darf sich denn der Staat in die Wirtschaft einmischen und wo nicht?
Ja, dort, wo es sinnvoll ist, muss er das machen, und wo es nicht sinnvoll ist, muss er es lassen. Sinnvoll ist es, um mal ein Beispiel zu nennen, oder wahr ist, dann sieht man auch die positiven Effekte bei der ganzen Luftfahrtindustrie. Wir hätten in Europa keine eigenen Flieger und wir hätten keine eigene Rakete zum Beispiel, wenn das nicht staatlich mit organisiert worden wäre und organisiert werden wird. Und bei der Energiepolitik ist es so, dass sehr viel Vernünftiges passiert ist, aber andererseits glaube ich, dass es schon sinnvoll wäre, dass man die Energieversorgung prinzipiell als öffentliche Daseinsversorgung versteht und dort auch den staatlichen Einfluss verstärkt. Wir haben ja nun den Punkt, dass wir eine Netzagentur haben. Die Netzagentur soll die Preise regeln, was sie auch macht. Aber wir haben gleichzeitig das Ergebnis, dass natürlich überall noch, gerade bei Energieversorgung, einige kräftig abzocken. Wir haben die Preisentwicklung der letzten Monate erlebt. Es waren ja nicht nur die Preise, die wir zahlen mussten für das, was wir importiert haben, sondern es waren auch die Preise, die sehr hoch waren, weil letztendlich die Energiekonzerne kräftig hingelangt haben. Deshalb auch der Versuch, die Preise abzuschöpfen über eine entsprechende Politik, die in anderen Ländern zum Beispiel bei Weitem besser geregelt wurde als in der Bundesrepublik.
Die Migration sorgt in nahezu allen Ländern Europas für Kritik. Von Seiten der Regierungen heißt es dazu allerdings immer wieder, das Recht auf Asyl ist unantastbar und Alleingänge verbieten sich. Dass wir jedoch sehr wohl ein Recht auf Ausgrenzung und Beschränkungen haben, sagt der Politologe und Philosoph Professor Uwe Steinhoff.
Die eine Frage ist, ob Deutschland das moralische Recht hat, Migranten auszuschließen vom Hineinkommen nach Deutschland. Und da lautet meine Antwort, ja, dieses Recht hat Deutschland, dieses moralische Recht. Wie sich das natürlich rechtlich umsetzen lässt, das ist noch eine andere Frage. Natürlich hängen dort europäische Regelungen mit dran. Insofern ist es vermutlich rechtlich schwierig, einfach einen Alleingang zu machen. Das heißt allerdings natürlich nicht, dass Deutschland nicht zusammen mit anderen EU-Staaten die Gesetzeslage ändern könnte. Und man sieht ja auch, dass es einige Staaten gibt, die sagen, dass angesichts der gegenwärtigen Krisensituation Staaten nicht einfach darauf warten können, dass die Europäische Union sich zu irgendeiner Entscheidung durchringt und tatsächlich ihrerseits ganz unilateral durchaus eine verschärfte Einwanderungspolitik fahren, ob das nun der EU sozusagen in den Kram passt oder nicht. Es kommt darauf an, was Sie unter Menschen in Notlagen verstehen. Ich bin durchaus der Ansicht, dass wenn jemand an der deutschen Grenze auftaucht, wenn Sie ihn abweisen, er dann sterben würde, dann darf Deutschland diese Person nicht abweisen. Aber das ist ja innerhalb der EU ja überhaupt nicht gegeben. Die Leute, die nach Deutschland einwandern, landen alle über Drittstaaten ein. Es ist ja nicht so, dass wenn jemand von Österreich nach Deutschland hineinkommen will und Sie sagen, nein, das lassen wir nicht zu, dass dort der Mensch in Österreich stirbt. Das ist einfach falsch. Also von daher sehe ich das schon, dass man bei unmittelbaren lebensbedrohlichen Notlagen man die Leute nicht abweisen darf, es sei denn, sie stellen selbst ein Sicherheitsrisiko dar. Also ich finde, man darf durchaus Terroristen und Gewalttäter abweisen, selbst wenn die in ihren Heimatländern unter Umständen mit dem Tode bedroht werden. Aber diese Bedrohung mit dem Tode ist nochmal etwas ganz anderes, als in unangenehmen Lebensumständen zu leben oder nicht so viel Geld zu verdienen, wie man sich das vorstellt. Und Deutschland hat durchaus keine Verpflichtung, allen Menschen auf der Welt zu einem besseren Leben zu verhelfen. Diese Verpflichtung gibt es einfach nicht. Die Rechte sind ja immer eingeschränkt durch andere Rechte. Also ich habe zwar ein Recht auf Bewegungsfreiheit, aber das geht nicht so weit, dass ich des Nachts mich frei in ihre Wohnung hineinbewegen kann gegen ihren Willen. Und insofern ist zum Beispiel das Recht auf Bewegungsfreiheit durch Eigentumsrechte eingeschränkt. Das ist aber eben auch durch das Recht auf Assoziationsfreiheit eingeschränkt. Also Leute müssen sich nicht mit Menschen assoziieren, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Und in meiner Philosophie ist das Selbstbestimmungsrecht des Staates aus der Assoziationsfreiheit von Individuen abgeleitet. Also Individuen tun sich zusammen, um gemeinsam politische Ziele zu verfolgen. Und dabei kommt dann auch zum Teil ein Staat heraus. Und wenn Bürger eines Staates sich entscheiden, dass Menschen anderer Staaten nicht einfach einwandern dürfen, dann haben sie das Recht, diese Menschen abzuweisen. Sowohl abzuweisen aus ihrem Sozialsystem und aus ihrer Staatsbürgerschaft, als auch vom Territorium. Diese Dinge sind debattiert in der Philosophie, aber es ist halt sehr wohl so, dass gerade in letzter Zeit die Stimmen jener Philosophen, die sagen, es gibt sehr gute Gründe dafür, dass man ein sehr robustes Recht darauf hat, andere auszuschließen, sehr wohl vorhanden ist. Also diese Vorstellung, man müsste die Grenzen für alle öffnen, die wird von einer ganzen Reihe von Philosophen gerade in letzter Zeit massiv zurückgewiesen. Naja, sie verletzen ja niemandes Menschenwürde, indem sie ihm am Einwandern nach Deutschland hindern. Also ich bin zum Beispiel selber Migrant, ich wohne in Hongkong, aber ich bin nicht der Auffassung, dass Hongkong meine Menschenwürde verletzt hätte, wenn Hongkong gesagt hätte, wir wollen sie hier aber nicht haben, wandern sie woanders hin. Weil Hongkong eben auch das Recht hat zu entscheiden, wer dort hineinkommt und wer nicht. Wie gesagt, die Menschenwürde ist nicht nur auf einer Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Also wenn angeblich die Menschenwürde eingeschränkt wird, wenn man die Bewegungsfreiheit einschränkt, dann könnte man aber auch umgekehrt argumentieren, dass sie eingeschränkt wird, wenn man die Assoziationsfreiheit und die Selbstbestimmungsrecht von Staaten einschränkt. Von daher, das Menschenwürde-Argument scheint überhaupt nicht zu greifen. Das greift meines Erachtens höchstens in dem Fall, von dem ich schon sprach, dass jemand, der abgewiesen wird, dann tatsächlich mit dem Tode bedroht ist. Das ist eine andere Sache. Aber wenn jemand abgewiesen wird, weil man sagt, wir möchten aber für deinen höheren Lebensstandard, den hier im Gegensatz zu Afrika zum Beispiel erhoffst, dafür möchten wir nicht aufkommen. Das hat mit einer Menschenwürdeverletzung überhaupt nichts zu tun.
Am 1. November vor 30 Jahren ist der Vertrag von Maastricht in Kraft getreten. Das Projekt Europa sollte damit auf eine nächsthöhere Ebene gehoben werden. Er stellt den größten Schritt der Europäischen Union seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft dar. Wie sich die EU seitdem entwickelt hat und was aus dem Vertrag geworden ist, darüber sprachen wir mit dem langjährigen Europapolitiker Günther Verheugen.
Wir waren im Jahr 1993 immer noch in der Aufbruchsstimmung, der positiven Aufbruchsstimmung, die möglich geworden war nach dem Fall der Mauer und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Wir hatten im Jahr 1990 die Charta von Paris mit der Idee des gemeinsamen europäischen Hauses. Also das waren ja Jahre, in denen es schien, als sei jetzt alles möglich. Ja? Eine insgesamt positive Grundstimmung und die Vereinbarung war, die war ja schon 1989 getroffen worden, parallel zur deutschen Einigung auch die europäische Einigung voranzutreiben, nicht zuletzt mit dem Ziel sicherzustellen, dass Deutschland keine Alleingänge macht, sondern fest verankert bleibt in der europäischen Gemeinschaft. Also es war eine positive, durchaus optimistische Stimmung. Muss allerdings auch sagen, es gab eine Reihe fachlicher Bedenken jetzt in den Beratungen dieses Vertrages und diese fachlichen Bedenken bezogen sich vor allen Dingen auf die Währungsunion und die haben sich zum großen Teil ja auch später bestätigt, das muss man schon sagen. Die jungen Demokratien in Ost- und Mitteleuropa, die sich aus dem Sowjetblock befreit hatten, die haben sehr früh die Zielsetzung gehabt, fest eingebunden zu sein in die sogenannten euroatlantischen Strukturen. Das ist ein Codewort und das heißt auf Deutsch Mitgliedschaft in der NATO und Mitgliedschaft in der EU. Es gab aber zu dem Zeitpunkt noch keine Beschlüsse in der EU, wie man damit umgehen sollte. Die kamen jetzt später, aber es ist richtig, dass ohne diesen Vertrag von Maastricht dieser Prozess wahrscheinlich nicht so schnell in Gang gekommen wäre.
Was waren Sinn und Ziel des Vertrages?
Es sind zwei Ziele verbunden gewesen mit diesem Vertrag. Das eine Ziel war, die hieß ja damals noch Europäische Gemeinschaft, also erst mit diesem Vertrag ist ja der Name Europäische Union entstanden, also die spätere Europäische Union, krisenfest zu machen, wettbewerbsfähig zu machen für den wesentlich schärfer werdenden globalen Wettbewerb. Und das Instrument, an das man dabei an erster Stelle dachte, war die Schaffung einer Gemeinschaftswährung, also der Euro. Das ist so wirklich eine massive Sache. Wenn eine nationale Währung aufgegeben wird, das ist ein Einschnitt, den ja jeder merkt. Also jeder Deutsche hat an dem Tag, als er statt der D-Mark dann plötzlich den Euro hatte, gemerkt, hoppla, da ist wirklich etwas Großes Europäisches im Gang. Also das eine war diese Schöpfung dieser Währungsunion. Die andere Idee war eine politische Union und der Hintergrund war ziemlich ähnlich. Auch hier ging es um die Stellung Europas in der Welt. Nämlich man wollte erreichen, dass wir in der Welt mit einer Stimme sprechen können und nach außen einheitlich auftreten. Da sind die institutionellen Vorkehrungen auch getroffen worden. Also der Vertrag schafft eigentlich alle Instrumente, die man dazu braucht. Aber wie Sie wissen, in der Praxis ist das ein bisschen anders gekommen. Und wir erleben es ja gerade in diesen Tagen, dass in einer ganz zentralen und ganz lebenswichtigen außenpolitischen Frage die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten und jeder seinen eigenen nationalen Bedürfnissen und Interessen folgt. Also ich meine die Resolution der Vereinten Nationen jetzt zum Nahostkonflikt. Wenn es hart auf hart kommt, dann entscheiden in der Europäischen Union nicht notwendigerweise Gemeinschaftsinteressen, sondern wenn es hart auf hart kommt, dann entscheiden eben die nationalen Interessen. Und das gilt ganz besonders für die Außen- und Sicherheitspolitik. Die ist zwar vergemeinschaftet, also sie ist ein Instrument der Gemeinschaftspolitik, aber die Mitgliedstaaten müssen bei wichtigen Fragen ja einstimmig entscheiden. Und wir erleben ja immer wieder, wie schwierig das ist. Also ich will damit sagen, dass vertragliche Regelungen, auch institutionelle Absicherungen, die ein Vertrag bringt, eine gute Sache sind und auch wichtig sind. Die sind aber nur ein Teil der Voraussetzungen, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Der andere Teil ist der politische Wille. Da ist die Bereitschaft, nationale Interessen auch einmal gegenüber dem Gemeinschaftsinteresse zurückzustellen, das europäische Gesamtwohl über ein rein nationales Interesse zu stellen. Und da hapert das immer wieder, weil natürlich die Machtverteilung in der Europäischen Union so ist, dass die Staats- und Regierungschefs zu Hause gewählt werden, ja, und nicht auf der europäischen Ebene. Also die müssen ja bei allem, was sie tun, immer bedenken, wie kommt das bei mir zu Hause an, wie reagiert meine Wählerschaft.
Angesichts der Opfer durch den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober, aber auch angesichts der Opfer, die Israels militärische Reaktion hervorruft, wird vielleicht einem Gefühl zu wenig Raum gegeben. Der Trauer. Warum Trauer manchmal besser ist als das Einordnen, Erklären oder als Rachegefühle, dazu äußerte sich der evangelische Pfarrer Jürgen Fliege. Warum würde uns das Trauern um den Verlust helfen?
Wir sind jahrelang, jahrzehntelang auf die Kriegsgräber gegangen und haben da unsere Heldengedenktage, wie wir das genannt haben, abgehalten, weil wir gedacht haben, aus den Gräbern heraus, im Angesicht der Gräber, im Angesicht der toten Soldaten, im Angesicht der Toten würden wir ein anderes, friedvolleres Leben führen können. Und in dieser Tradition habe ich gesagt, Leute, jetzt ist keine Zeit über Theorien, keine Zeit von Rache, kein Nichts, sondern wir müssen zu diesem Schlachtfeld gehen, innerlich, was da angerichtet worden ist, diesmal von der Hamas, und nicht überlegen, wer ist schuld und wer ist nicht schuld, sondern je näher wir den Toten kommen, umso deutlicher kann man hören, was die Botschaft der Toten ist. Je mehr wir trauern, und je mehr wir durch diese Prozesse der Trauer hindurch sind, die heißen Wut, die heißen Aggression, die heißen Erschöpfung, die heißen alles, aber am Ende müssen wir da durch. Und dann hören wir die Toten. Und die Toten sagen immer das Gleiche auf allen Friedhöfen dieser Welt. Es ist genug gemordet. Es ist genug gestorben. Es ist genug Rache geübt. Hört mit diesem Scheiß auf. Und in diesem Wissen habe ich gebeten, lasst uns diese Tage nicht verbringen mit Wutgeheul. Das ist auch ein Ausdruck der Trauer, einer unermesslichen Trauer, sondern lasst uns eine Stufe tiefer gehen. Und lasst uns die Botschaft der Ermordeten hören. Und die sagen alle, es ist genug. Trauer ist, wenn man so will, der Vorposten der Seele, den wir alle spüren können. Ob man über Seele was weiß oder nicht weiß, dran glaubt oder nicht glaubt, aber Trauer kennen wir alle. Und Trauer ist eine Form von Liebe, da wird man sich bewusst, dass man liebt. Und Trauer heißt, ich habe etwas verloren, unwiederbringlich verloren. Und wenn es ein Liebster ist oder eine Geliebte, ein Kind, ein Partner, ein Elternteil, was auch immer, dann muss ich durch verschiedene Phasen dieser Trauer hindurch, denn es hilft mir nicht, wütend zu bleiben bis ans Ende meiner Tage oder depressiv zu werden bis ans Ende meiner Tage, sondern wir haben längst erkannt in der Wissenschaft, dass es Phasen der Trauer gibt. Da ist zuerst der Schock, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten und Himmel und Erde ist. Und dann kommt die Wut und der Zorn. Und dann kommt die Depression auch, dass man nichts mehr ändern kann. Die Verlorenen sind weg, 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 weg. Und erst dann, nach einer Zeit, unendlichen Zeit, auch individuell verschiedener Zeit, kommt, dass man sich arrangiert mit dem, was jetzt ist. Der Anfang der Trauer heißt immer, ich habe etwas Unwiederbringliches verloren. Das Leben ist gegen mich. Und das Ende der Trauer ist immer durch einen anderen Gedanken gekennzeichnet, nämlich alles geschah zur rechten Zeit. Das ist ganz, ganz schwierig, zu früh diesen Satz zu sagen. Aber das Ende aller Trauer ist die Einsicht, dein Reich komme, dein Wille geschah. Das ist ganz schwierig jetzt, aber am Ende ist es die Summe aller Dinge. Was staatlich verordnet ist, funktioniert seelisch sowieso nicht. Sondern das ist ja, wenn man so will, entweder positive oder negative Propaganda. Aber das trifft meine Seele nicht. Es macht mich zu einem uniformierten Trauernden. Das bringt gar nichts. Ich wende das mal auf ein anderes Wort an. Wenn wir heiraten, dann nennt man das, es findet eine Trauung statt. Das merkwürdigerweise an den höchsten Tagen des Lebens gibt es, ich vertraue dir, da liegt aber drin auch eine Trauer. Da liegt drin, dass ich dir alles anvertraue, dass ich mein Leben in deine Hand gebe und dass das der seelisch tiefste Grund ist, den ich habe. Und vor allen Dingen mache ich das, um nicht allein zu sein. Denn durch die Täler meines Lebens, in guten und in schlechten Zeiten, brauche ich Begleitung. Und das weiß eine Trauung, dass es darum geht, hallo, da tun sich zwei zusammen, damit sie nicht verrückt werden. Es ist nicht nur Liebe und Sexualität. Es ist die Hoffnung, nicht verrückt zu werden, bei Trost zu bleiben. So nimm denn meine Hände. Das sind die Dinge, die da gesungen werden.
Nachdem die sogenannte Wokeness sich über Jahre hinweg in allen Institutionen festgesetzt und sämtliche bisherigen Gewissheiten in Zweifel gezogen hat, ruderten in den letzten Monaten einige Politiker zurück. Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte zum Beispiel, dass es entgegen der postmodernen Neuschreibung eben doch nur Mann und Frau gebe. Deutschlands Finanzminister Christian Lindner zweifelt plötzlich am Aus des Kohlestroms bis 2030 und der Traum eines friedlichen Zusammenlebens nach grenzenloser Migration durch die sogenannte Willkommenskultur ist geplatzt. Doch kann man solche Signale überhaupt ernst nehmen oder sind sie lediglich Teil eines politischen Kalküls? Darüber sprachen wir mit dem Journalisten und Musiker Tom Oliver Regenauer.
Nein, es ist in keinem Fall glaubwürdig. Also das ist ein ganz einfach erkennbares Muster. Je mehr Gegenwind, je mehr Widerstand von unten kommt, desto mehr Volkszorn entsteht sozusagen, desto mehr Zugeständnisse gibt es. Aber es sind halt vordergründige Zugeständnisse, die am Ende nicht ernst zu nehmen sind. Es sind Sedativa, Beruhigungspillen, auf das man den Volkszorn im Zaum hält und im Prinzip etwas umgeframed, rebranded, mit neuem Logo, mit neuer Marke, neuem Label das Gleiche wieder machen kann, was man eigentlich die ganze Zeit schon getan hat. Also alter Wein in neuen Schläuchen. Das sieht man wunderbar am englischen Premier Rishi Sunak, der auf konservativen Parteitag vor einigen Wochen erzählt hat, oder wie sie in der Anmoderation gesagt haben, also ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Das war undenkbar in der Woken-Kultur der britischen Politik der letzten Monate und Jahre, wo es auch sehr regenbogenfarbig war. Während aber parallel natürlich seine Regierung Gesetze erlässt, die den Menschen, die in den Individualverkehr verunmöglichen, indem sie diese ULAS-Projekte, also diese Kameras in London und landesweit aufstellen, wo man pro Tag und Auto dann 12, 13 Pfund bezahlen muss, knapp 15 Euro, um sein Auto zu benutzen und die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit zusehends durch Gesetze eingeschränkt wird. Also da wird vordergründig im Prinzip ein bisschen Sedativum verteilt, Hopium sage ich immer gerne, ein bisschen Hoffnung, dass es besser wird und hintenrum läuft aber im Endeffekt die gleiche Agenda weiter, wie sie bisher auch lief. Ich denke, nichts von dem, was wir sehen, ist Zufall. Ich denke, das, was wir sehen, sollen wir sehen. Und das gilt, glaube ich, für jedes größere Medium. Ich glaube, dass nur noch bei den neuen Medien, unabhängigen Medien, Alternativmedien, wie auch immer man das sagen will, dass da noch originärer Content, Inhalt erstellt wird, der tatsächlich ernst gemeinter Journalismus ist. Alles, was in irgendeiner Form in einem großen Sender, in einem großen Magazin, in einem Mainstream-Leitmedium Radio läuft, das ist, was wir hören sollen und sehen. Denn es geht da ganz klar um Social Engineering, also Sozialarchitektonik. Und ich glaube, da ist nichts dem Zufall überlassen. Ja, Verunsicherung, das ist natürlich ein großer Hebel für die Politik, denn Unsicherheit erzeugt natürlich Angst. Mit Angst steuert man die Bevölkerung am besten. Das kennen wir aus der Corona-Krise, das kennen wir vom Ukraine-Konflikt und der damit einhergehenden Energieproblematik. Das erkennen wir jetzt in der Immigrationskrise. Also alles, was Verunsicherung verursacht, das hilft natürlich der herrschenden Kaste, weil sie am Ende damit natürlich das Volk in Abhängigkeit hält. Wer abhängig ist von einem Staat, der ihn alimentiert, der ihm Sicherheit und Schutz bietet, der ist auch leicht zu steuern. Von daher denke ich, dass das Framing, dass die Begriffe sehr weise ausgewählt werden und zwar nicht von den Politikern, sondern von entsprechenden Thinktanks und Organisationen wie Rand Corporation, Tavistock Institute und allen anderen, die sich mit Sozialarchitektonik seit dem Ende der 50er beschäftigen und die suchen sich genau aus, welche Begriffe sie verwenden. Deswegen ist auch das Thema Nachhaltigkeit, man kann es ja kaum noch hören, weil im Prinzip alles nachhaltig ist. Also selbst wenn sie irgendwas wirklich industriell gefertigt ist, was man nachher auf den Müll schmeißt, kaufen, steht da drauf nachhaltig. Ja, also das ist, denke ich, Programmierung und Sozialarchitektonik, weil es die Leute natürlich steuert.
Auch auf internationaler Ebene scheinen viele große Protagonisten sanftere Töne anzustimmen.
Ja, wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass da viele der Protagonisten zurückrudern und Aussagen zurücknehmen, die sie vor noch nicht allzu langer Zeit getätigt haben. Unter anderem Larry Fink, BlackRock-CEO und einer der mächtigsten Menschen der Finanzbranche, der explizit in seinem jährlichen Bulletin für CEOs, was eben durchaus als Arbeitsanweisung für die gesamte Finanzbranche und auch Zentralbanken zu verstehen ist, sagt, dass BlackRock explizit nicht woke sei. In dem Bulletin steht auch dieses Jahr nichts drin von ESG, Environmental, Social und Governance, also Restrukturierung, Remodellierung der Weltwirtschaft in Sachen Green Economy. Das steht da alles nicht mehr drin, während es die letzten 3 Jahre eigentlich primär darum ging, Unternehmen zu zwingen, eben verschiedene Dinge einzuführen, so wie eben die DEI, Diversity, Equity, Inclusion oder den Corporate Equality Index. Da rudert man also zurück. Das Gleiche sieht man bei einem Klaus Schwab, der permanent von Fragmentierung spricht, dass man neue Narrative finden müsste, das Vertrauen schwindet in der Bevölkerung und noch fast wichtiger, eine Lynn Forrester de Rothschild, der bekannten Bankiersfamilie, die mit ihrem Council for Inclusive Capitalism mit 10,5 Billionen Investmentkapital, also das ist 1 Billion mehr als BlackRock insgesamt verwaltet und das sind nur 250 Personen, die sich nur gegründet haben, dieser inklusive Kapitalismusrat, um die Weltwirtschaft grüner und nach ESG-Kriterien umzugestalten, zu remodellieren. Die sagt auch, dass man das Thema ESG beerdigen oder in den Papierkorb werfen solle. Also man rudert da an der Front oder bei den Protagonisten, bei den Fürsprechern dieser Agenda flächendeckend zurück. Aber das ist eben wie bei Rishi Sunak, den ich vorhin erwähnt habe, immer nur der Begriff. Es geht um die Terminologie, weil im gleichen Atemzug wird auch gesagt, dass die Damen und Herren ihre Agenda natürlich weiterverfolgen, man sie aber jetzt anders nennen muss, weil die Bevölkerung sie einfach nicht akzeptiert. Das heißt also, es kam da im Elfenbein Turm der Macht durchaus an, dass die Regenbogenrevolution und dass der Dogmatismus der Green Economy nicht so gut funktioniert und jetzt sucht man einfach neue Labels und Begriffe, um es den Leuten irgendwie anders unterzujubeln.
Der Journalist und Satiriker Achim Winter berichtete uns aus London über die ARC, die Alliance for Responsible Citizenship, also die Allianz für verantwortungsbewusste Bürgerschaft. Sie wurde initiiert von dem kanadischen Psychologen Jordan B. Peterson. Dabei waren unter anderem der US-amerikanische Konservative Ben Shapiro und der britische Schriftsteller und Journalist Douglas Murray. Dort sprachen hochrangige Intellektuelle über die aktuellen Krisen und vor allem über die aktuellen Krisenerzählungen. Wer war noch anwesend?
Des Weiteren sind Leute da, die sich dem progressiven Narrativ, also zum Beispiel Klimawandel oder Identitätspolitik, ein bisschen widersetzen. In erster Linie wäre da zu nennen Michael Schellenberger, ja, der also einen großen Vortrag gehalten hat, und noch einige andere, die quasi sagen, okay, wir müssen der konservativen Weltsicht wieder eine Geltung verschaffen. Unter dem Eindruck, dass es den Progressiven, den Woken gelungen ist, auch den Konservativen einzureden, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und hier treffen sich jetzt ganz viele Leute, habe ich den Eindruck, die sagen, Moment mal, stopp, das stimmt nicht, das bringt ganz viele Probleme mit sich. Die Konservativen müssen sich wieder besinnen auf ihre Werte. Die Konservativen einigt der Eindruck, dass der Dekonstruktivismus, ja, der letzten 30 Jahre, der jetzt galoppiert durch Identitätspolitik, Wokeness, Corporate-Geschichten, die darauf abzielen, Minderheiten zu schützen, all diese Dinge, dass der großen Schaden anrichtet und dass da zu wenig dagegen getan wird, einfach weil sich die Konservativen nicht einig sind und sich nicht dagegen wehren. Das ist hier so die Diagnose. Also das ist eine antidekonstruktivistische Geschichte. Das ist jetzt hier keine christliche Propagandaveranstaltung. Man greift darauf zurück, man beruft sich auf den christlichen Glauben, aber das ist jetzt nicht, dass es hier im Vordergrund stehen wird. Also ich persönlich als kummergebürtiger Deutscher habe natürlich gedacht, ich müsste hier durch ein Spalier von Antifas in die Kongresshalle reingehen. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, dass es hier Polizeisecurity gibt. Es gibt überhaupt nichts. Unser Gepäck wird gescannt und es ist kein einziger Protestler da. Also es ist insgesamt eine sehr familiäre, sehr fröhliche Atmosphäre. Die Leute unterhalten sich sehr viel, die verstehen sich alle gut. Und von Protesten ist hier in London jedenfalls nichts zu spüren. Das Wichtigste, was hier passiert, dass es überhaupt mal zu so einer Äußerung kommt. Ja, viele Leute fragen sich ja einfach, mein Gott, die Progressiven haben permanent die Wortführerschaft. Wo sind denn die anderen? Wo sind denn die Konservativen, die ihre Standpunkte mal zum Ausdruck bringen? Und das ist der wahre Ding. Das ist ja eine Inaugurationskonferenz. Also der wahre Ding dieser Konferenz, dass man überhaupt mal sich zu Wort meldet, mal eine Reihe von Leuten zeigt, die sagen, wir sind dabei. Das wird natürlich jetzt auch schon wieder kritisiert. Warum brauchen wir jetzt noch so eine polarisierende Gegenbewegung sozusagen? Aber es ist, wie gesagt, eine Organisation, die nur den Konvent, also keine Organisation, die jetzt Strukturen bildet oder ein Think Tank wird oder sowas, sondern man spricht sich gegenseitig zu. Jeder versucht in seinem kleinen Team, in professionellen, da im konservativ-liberalen Sinne zu wirken. Und man trifft sich dann zunächst mal im nächsten Jahr noch wieder, 2025 das nächste Treffen geplant. Also das ist eine lockere Zusammenhänge von Einflussreichen.
Mit dem Volkswirt Professor Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sprachen wir über die deutsche Wirtschaft. Bundeswirtschaftsminister Habeck plant einen subventionierten Industriestrompreis als Brücke zu erneuerbaren Energien. Kotz sieht darin eine Brücke ins Nichts. Ist Deutschlands Wirtschaft denn noch stark oder schon schwach geworden?
Das kommt sehr stark darauf an, ob wir uns das Niveau anschauen im Vergleich zur übrigen Welt oder ob wir auf die Entwicklung schauen, die wir derzeit durchmachen. Wenn wir natürlich uns vergleichen mit der übrigen Weltwirtschaft, dann leben wir hier immer noch in einem der reichsten Länder dieses Planeten. Aber entscheidend ist ja für diese Aussage, wie entwickeln wir uns? Und da muss man dann zusätzlich unterscheiden zwischen der konjunkturellen Phase, in der wir gerade sind, und dem, was so die Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft angeht. Konjunkturell ist das natürlich ein verhageltes Jahr. Wir stolpern durch die Quartale, mal leicht im Plus, mal leicht im Minus. Das ist ja keine besonders starke Performance. Aber was uns viel mehr beunruhigen muss, ist, dass die Wachstumskräfte jetzt auch in der mittleren Frist schwächer werden. Das hängt im Wesentlichen schon an der demografischen Entwicklung, an der man auch kaum noch etwas ändern kann, aber eben auch an der Wirtschaftspolitik, die hier sicherlich nicht alle Wachstumsreserven mobilisiert. Solche Rankings, die die Veränderung der Wirtschaftsleistung in einem Jahr vergleichen, sind nicht so besonders ergiebig, denn das vermengt ja immer konjunkturelle und strukturelle Schwächen. Und das, was konjunkturell derzeit durchschlägt, das sind zum Teil immer noch Nachwehen der Corona-Pandemie. Wir haben immer noch mit hohen Krankenständen zu kämpfen, auch mit Lieferkettenproblemen, die gerade hier in diesem sehr industriestarken Bereich der Weltwirtschaft stärker durchschlagen als anderswo. Wir haben bestimmte Bumerang-Effekte, auch was die Konsummuster angeht. Man hat viel Waren konsumiert während der Pandemiephase. Und das führt naturgemäß zu einer bestimmten Flaute. Die Unternehmen haben, um sich gegen Lieferkettenprobleme stärker zu wappnen, die Läger wieder stärker aufgebaut. Davon zehren sie jetzt. Wir sind jetzt mit unserem sehr starken Investitionsgüterfokus und der starken Industriebasis hier natürlich besonders betroffen, zumal wir noch zusätzlich jetzt den Energiepreis Schock verkraften müssen, was dazu geführt hat, dass die energieintensive Produktion um rund 20% weggebrochen ist. All das summiert sich dann eben zusammen mit der Schwäche des privaten Konsums dazu, dass wir jetzt hier eben eine Flaute haben. Die Weltwirtschaft insgesamt entwickelt sich ja gar nicht so schwach. Aber der Welthandel ist ausgesprochen dürftig und das merkt natürlich eine so stark handelsexponierte Nation wie Deutschland dann auch stärker. Das sind aber alles konjunkturelle Phänomene, die sich so auch wieder einrenken werden. Da hilft jetzt auch die Wirtschaftspolitik nichts, denn sie hat praktisch keine Instrumente, um dem entgegenzuwirken. Hier kann man auf die ja ganz normalen konjunkturellen sozusagen Selbstheilungskräfte setzen. Ganz anders eben als die echte Wachstumsschwäche, also die Frage, wie entwickeln sich die Produktionsmöglichkeiten hierzulande bei Normalauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten. Dort sinken die Raten Jahr für Jahr. Wir kommen von einem Durchschnitt von etwa 1,3% über die vergangenen Jahrzehnte. Und binnen weniger Jahre nähern wir uns jetzt 0,5%. Und das ist eben wirklich ein Problem, was die Wirtschaftspolitik adressieren muss. Denn gleichzeitig werden dadurch die Verteilungskonflikte verschärft, weil ja immer mehr Menschen, die nicht mehr arbeiten, versorgt werden müssen von denen, die noch arbeiten. Und hier laufen wir immer stärker in eine Unwucht hinein und die muss adressiert werden. Davon ist auszugehen, dass ein Teil der energieintensiven Produktion nicht wieder zurückkommt. Wir haben ja für das Herbstgutachten der führenden Forschungsinstitute uns dazu auch geäußert und im Vorfeld diskutiert, sprechen wir von eingebrochener Produktion oder von weggebrochener Produktion. Und im Gutachten finden Sie dann den Satz, es ist weggebrochene Produktion. Deutschland wird für energieintensive Produkte eben auch in Zukunft nicht wieder wettbewerbsfähig werden können. Deshalb hilft es auch nichts, jetzt mit Subventionen und dergleichen gegenzusteuern. Damit würde man dann dem Problem nur gutes Geld nachwerfen, was in anderen Bereichen viel dringender gebraucht wird.
Der Hass ist die Giftgasattacke unter den Emotionen. Im Namen des Hasses wird geraubt, gemordet, Gräueltaten aller Art werden begangen oder gerechtfertigt. Oder er vergiftet still und leise Körper und Geist, ohne sich je gegen ein konkretes Objekt zu richten. Im schlimmsten Fall tarnt er sich als Liebe und Fürsorge und trifft beispielsweise die eigene Familie. Aber kann man all das überhaupt unter den Begriff des Hasses subsumieren? Oder gibt es Abstufungen? Es gibt auf jeden Fall unzählige Programme gegen Hass, sei es gegen Ausländerhass im Allgemeinen, gegen die sogenannte Hassrede im Netz oder für das Auflösen von Hass in spirituellen Kreisen. Doch was genau ist Hass und wie unterscheidet er sich von anderen Emotionen? Das wollten wir wissen vom Philosophen Professor Konrad Paul Liesmann.
Es gibt eine lange Tradition, nicht nur in der Philosophie, natürlich auch in der Psychologie, in der Soziologie, in der Literatur, sich diesem Gefühl zu nähern und dieses Gefühl zu analysieren, dieses Gefühl überhaupt begrifflich zu unterscheiden von anderen negativen Gefühlen. Ja, es ist ja ganz interessant. Wir haben ja unterschiedlichste Affekte und Emotionen, die einen negativen Beigeschmack haben. Denken wir etwa an Wut, denken wir an Zorn, denken wir an Angst, denken wir an Ekel, denken wir an Geiz, denken wir an Neid. Aber keines dieser Gefühle ist so sehr, könnte man sagen, fokussiert auf Negativität wie der Hass. Ja, wir alle können Situationen angehen, wo man sagen kann, ja, Neid ist an sich kein schönes Gefühl, aber in diesem Fall gibt es einen guten Grund, neidisch zu sein. Wir alle kennen Situationen, wo man sagt, naja, wütend zu sein ist an sich kein schöner Zustand, aber in dieser Situation ist es zutiefst legitim, wütend zu sein, ja, und aufzubegehren, die Wut als Form des Protestes zu inszenieren. Beim Hass ist es anders. Hass denken wir uns meistens tatsächlich als ein negatives Gefühl, das wir vermeiden sollten und von dem wir vor allem wollen, dass andere es vermeiden. Ja, also diese Aufrufe gegen den Hass richten sich ja nie an uns selbst, auch dann, wenn wir zum Hass fähig werden und vielleicht auch tatsächlich hassen, sondern diese Aufrufe gegen den Hass richtet sich ja immer gegen einen anderen, den wir entweder als Hasserfüllten erleben oder den wir unterstellen, dass er entweder uns oder jemanden anderen hasst. Das Interessante ist eben, dass wir dem Hass eine Negativität zuschreiben, dass wir ja sogar, Sie haben es eingangs erwähnt, glauben, wir müssen das mit Gesetze regeln. Niemanden fiele es ein, Wutausbrüche per Gesetz verbieten zu wollen. Nicht alles, was eine Abneigung ausdrückt, nicht alles, was einen Ärger ausdrückt, nicht alles, was eine kritische Haltung ausdrückt, nicht alles, was eine Form von Wut oder von Empörung oder von Ressentiment ausdrückt, ist schon Hass. Ja? Sondern ich denke, wir müssen auch ein bisschen davor warnen, den Begriff des Hasses zu inflationieren. Und jedes Mal, wenn ich sage, das gefällt mir nicht, wenn ich dann zur Antwort bekomme, hast du mich oder du hast jetzt das offensichtlich, dann stimmt das nicht. Ich habe das Recht, dass mir bestimmte Dinge nicht gefallen. Das heißt nicht, dass ich sie hasse. Ich beurteile sie vielleicht nur anders, als andere Zeitgenossen sie beurteilen. Nein, zum Hass gehören meines Erachtens zwei Aspekte, die bei anderen Emotionen oder verwandten Emotionen in der Intensität nicht vorhanden sind. Auf der einen Seite dieses Bestreben, das Objekt des Hasses tatsächlich zu beseitigen, zu zerstören, zu vernichten. Es geht nicht nur darum, dann eben seine Abneigung zum Ausdruck zu bringen oder etwas zu kritisieren, sondern man will etwas tatsächlich weghaben. Man will, dass etwas, das da ist, nicht mehr existiert. Das heißt, der Hass ist genau die Emotion, die strukturell, so könnte man sagen, destruktiv und aggressiv ist und deshalb auch so schwer zu zügeln ist. Und das Zweite ist, was auch dazu gehört, der Hass ist eine Emotion, die eben nicht wie andere Gefühle schnell auftauchen, anlassbezogen, situationsbedingt, dann einen Höhepunkt erreichen, dann auch rasch wieder verschwinden. Wir sagen ja auch im Alltag völlig zu Recht, eine Wut kann verrauchen. Ja? Eine Abneigung kann sich abschwächen. Wenn ich für etwas Ekel empfinde, genügt es, wenn ich mich umdrehe und zwei Schritte zur Seite gehe und das Ekelgefühl ist weg, wenn ich dieses eklige Ding nicht mehr vor mir sehe. Beim Hass ist es anders. Der Hass ist hartnäckig. Der Hass kann über größere Zeiträume gepflegt werden, was ja bei Emotionen ganz selten ist. Und deshalb haben auch sehr viele Menschen, die über den Hass nachgedacht haben, natürlich eine bestimmte innere Verwandtschaft oder Parallelität gesehen zwischen Hass und Liebe. Denn die Liebe als positive Emotion hat ebenfalls diese Tendenz, zur andauernd sein zu können. Und Ähnliches trifft auf den Hass zu.
Der Rechtsanwalt Jeroen Poels hat während der Covid-Maßnahmen in den Niederlanden rund 30 Prozesse geführt. Er hat uns über die Rechtsprechung und die Covid-Aufarbeitung in den Niederlanden berichtet. Sind die Niederländer denn nicht friedlich, tolerant und entspannt? Wie war das während der Covid-Maßnahmen?
Das war das Gegenteil von tolerant und entspannt. So wie auch in Deutschland hat die Niederlande richtig harte Lockdowns gemacht und hat die Bevölkerung sich auch gegenseitig richtig intolerant verhalten. Also das Klischeebild hat sich jedenfalls nicht bewahrheitet während der sogenannten Corona-Krise. Wir haben die QR-Code gehabt, also das bedeutet, man durfte in Laden und im Gastro-Geschäft konnte man nicht rein ohne QR-Code. Auch im Bahnverkehr hatte man weitgehende Maßnahmen, aber manche Maßnahmen sind uns bespart geblieben. Wahrscheinlich, weil der Widerstand zu groß war. Nicht? Wir haben das Glück jetzt, dass mehr und mehr Informationen durch das Öffentlichkeitsgesetz rauskommt und dann sehen wir das auf dem Hintergrund. Die massenhafte Widerstand, die von uns geleistet ist und zusammen mit uns natürlich ganz vielen, dass das trotzdem die Politik unter Druck gesetzt hat, um manche Maßnahmen durchzuführen. Na, wir haben systematisch prozessiert gegen den Staat. Das bedeutet, die mussten sich immer wieder verteidigen und wir haben das Vorteil gehabt, dass wir die von einem Nachteil einen Vorteil gemacht haben, weil die Gerichte haben auch ganz strikt die Corona-Maßnahmen gehandhabt. Das bedeutet, die Gerichtssaalen waren nur zugänglich für vielleicht 3-4 Personen Und dann haben wir gefördert, okay, das ist in Ordnung, aber dann wollen wir alle unsere Gerichtsverfahren wollen wir live übertragen. Und das ist uns geklappt. Und als einmal das erste live übertragen ist, ist das eine Gewohnheit geworden. Und dadurch haben Hunderttausende von Menschen haben unsere Gerichtsverfahren folgen können. Und damit haben die auch gesehen, dass der Staat keine Argumente hat, dass die da wie Clowns dagestanden haben und nur ihre Rhetorik wiederholt ohne wissenschaftliche Begründungen. Also ich denke, das unterscheidet sich von den anderen europäischen Ländern, dass bei uns haben die Gerichtsprozesse, obwohl die meisten verloren sind, war das ein Gewinn, weil die Leute gesehen haben, dass der Kaiser keine Kleidung anhat. Also die Gesellschaft ist, wie die meisten Länder, die ist gesplitten, ne? Und das ist auch so geblieben. Da ist ein Schnitt quer durch die Bevölkerung. Sie kennen das wahrscheinlich auch selbst, das mit Familien und Freunden und so. Es ist nie mehr geworden, wie es war. Es ist so wie ein kollektives Trauma, was nicht aufgearbeitet ist. Und wenn Sie dann fragen, was hat man gemacht, um das aufzuarbeiten, dann kann ich sagen, nichts. Es ist sehr besonders, dass das Parlament hat entschieden, einen parlamentären Ausschuss zu organisieren. Aber danach, kurz danach, hat man der Vorsitzende der Ausschuss, hat man aus dem Parlament geekelt. Und danach hat man entschieden, trotzdem kein Ausschuss, die sollte keinen Durchgang finden. Also dieser parlamentäre Ausschuss ist nie gewesen. Das Einzige, was wir gehabt haben, ist die Rat für die Sicherheit. Die hat selbst eine Untersuchung gemacht. Die habe ich schon jetzt 2 Reporte darüber gemacht, von jeder 300 Seiten, glaube ich. Aber wenn man das liest, das unterstützt nur das Narrativ von der Corona-Politik und da ist keine Aufarbeitung von unseren rechten Verletzungen, die Schaden, die dadurch verursacht ist und die geht davon aus, dass wir eine schreckliche Pandemie gehabt haben und dass die Maßnahmen eine Segnung waren und nur, wie soll man das nächste Mal machen, dass man nicht die Maßnahmen zu früh zurückschraubt, weil damit gefährdet man die Bevölkerung und die Gesundheit der Bevölkerung. Also das ist das Gegensatz von Aufarbeitung.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihre Treue. Dank Ihnen konnten wir gestern unseren 500. Sendetag begehen. Wir freuen uns natürlich auf die nächsten 500 und feiern unser 1000-tägiges Bestehen am Montag, dem 7. März 2025. Abschließend ein kurzer Blick in die nächste Woche, in der wir uns mit den Themen Migration, Abfallwirtschaft, Rüstungspolitik und vielen anderen beschäftigen. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 11.11. ab 5 Uhr morgens hören. Mein Name ist Robert Meyer und ich wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende.
Mein Name ist Argonerd und ich würde euch gerne einladen, mit mir zusammen die vergangene Woche auf musikalische Weise zu betrachten. Der eine oder die andere kennt mich vielleicht schon von Twitter, wo ich unter anderem den Medien auf den Zahn fühle. Hauptsächlich poste ich dort Collagen von Artikeln oder Politikern, die mal so berichten. Je nachdem, wie es Ihnen in den sogenannten Kram passt. In meiner Sendung Argos Ohren, jeden Samstag um 7:45 auf Kontrafunk, möchte ich einige Themen der vergangenen Woche vertonen und spiele dazu Lieder, die vielleicht nicht im normalen Radio zu hören sind. Truth. Schaltet doch heute Abend ein um 7:45 und begleitet mich dabei. Ich würde mich freuen. Euer Argo.